Die letzte Predigt, die wir in unserer Predigtreihe zur Apostelgeschichte gehört haben, da haben wir gesehen, wie Paulus und Silas im Gefängnis waren. Sie waren in Philippi und haben da ziemlich starke Bedrängnisse erfahren. Sie wurden eingesperrt, sie wurden misshandelt. Und doch haben wir auch sehen dürfen, wie Gott ihnen hilft, wie sie gesungen haben im Gefängnis, wie sie frei geworden sind und wie Gott nicht nur die Tür des Gefängnisses geöffnet hat, sondern auch die Tür der Herzen von dem Gefängniswärter und anderen. Und heute geht es wieder weiter in dieser Predigtreihe in der Apostelgeschichte. Und heute werden wir sehen, wie Paulus und Silas und später auch Timotheus ihren Dienst in anderen Städten fortsetzen. Wir werden aber auch vor allem sehen, welche unterschiedlichen Reaktionen es auf die Verkündigung des Wortes Gottes gibt. Wenn jemand vom Wort Gottes erzählt, welche Reaktion löst es aus? Das Thema für den Gottesdienst, für die Predigt heute, lautet: des einen Neid, des anderen Freud, unterschiedliche Reaktionen auf Gottes Wort. Ich möchte den Text gerne lesen, er steht in Apostelgeschichte 17. Und wir lesen zunächst die Verse 1 bis 9. Apostelgeschichte 17, 1 bis 9. Sie, also hier geht es um Paulus und um Silas, sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen herein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und er sprach: dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Aufruhr und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien: diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen. Und doch handeln sie alle gegen die Verordnung des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung, sodass sie Jason und die übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Soweit erstmal. Es geht nachher noch weiter. Also Paulus und Silas sind nun unterwegs in die nächste Stadt. Sie waren in Philippi, das haben wir gehört. Sie kommen jetzt nach Thessalonich. Thessalonich war damals eine sehr bedeutende große Stadt. Es war die größte Hafenstadt in dem Gebiet Mazedonien, was man heute so mit Griechenland gleichsetzen könnte. Und das Besondere an Thessalonich war, dass es eine freie Stadt war. Also sie unterlagen zwar der römischen Regierung, durften sich aber selbst verwalten und hatten ihre eigene Bürgerversammlung, die auch die richterliche Gewalt hatte. Das ist auch wichtig für das, was wir hier schon gelesen haben. Die Stadt hatte viele Einwohner, war sehr vielfältig geprägt. Natürlich gab es auch Juden dort, war zwar eher eine Minderheit, aber wir hören hier von einer Synagoge in der Stadt. Es gab natürlich den griechischen Glauben, aber auch ägyptische Einflüsse. Also wir haben hier eine sehr multikulturelle Stadt. Von Philippi nach Thessalonich, die Strecke, die die beiden zurücklegen, waren es ungefähr 150, 160 Kilometer. Ungefähr nach einem Drittel kamen diese beiden Städte, die erwähnt sind, Amphipolis und Apollonia, die lagen beide direkt am Weg. Und doch geht Paulus nicht in die anderen Städte. Das ist vielleicht verwunderlich, er ist ja auf dem Weg, um Mazedonien das Evangelium zu bringen, und er lässt einfach zwei Städte aus. Ich denke, der Schlüssel ist ganz einfach. Das heißt hier, er ging durch die Städte und kam nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Wahrscheinlich gab es in den beiden anderen Städten gar keine Synagoge. Und wie wir sehen, Paulus geht zuerst in die Synagoge in seinem Dienst. Ich habe mich gefragt, wie kann es sein, Paulus wurde berufen, ein Apostel für die Heiden zu sein. Das ist sein Auftrag von Gott. Und doch geht er immer zuerst zu den Juden. Er geht immer zuerst in die Synagoge, wenn wir von seiner Arbeit lesen, von seinen Missionsreisen. Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr stark mit seiner Theologie zusammenhängt, wie er geprägt ist. Auch wenn er im Römerbrief schreibt, er sagt, die frohe Botschaft kommt zuerst zu den Juden und dann zu den Heiden oder zu den Griechen. Und ich glaube, so geht er auch vor. Er geht selbst immer erst zu den Juden und dann zu den Heiden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Synagoge für ihn als rabbinischen Lehrer der beste Anknüpfungspunkt in einer Stadt ist. Dort treffen sich Juden, die haben die gleiche Grundlage wie er. Er wird eingeladen als Lehrer und dort kann er bestens anknüpfen. Er kann vom Evangelium erzählen. Und es sind nicht nur Juden in den Synagogen, es sind ja auch immer gottesfürchtige Griechen, die sich mit eingegliedert haben in die Synagoge. Ich denke, wir können hier von einer Strategie des Paulus sprechen. So geht er immer vor. Und der Text sagt, es war seine Gewohnheit. Also er musste gar nicht mehr lange überlegen. Er kam in die Stadt und sein erster Weg war in die Synagoge. Ich dachte mir dann, wie lange war er wohl in Thessalonik? Wenn man erlebt, was hier passiert, er verkündigt, es wird geschrieben, dass er in drei aufeinanderfolgenden Sabbaten verkündigt hat und dann wird schon von diesem Aufstand beschrieben. Und doch glaube ich, dass er wesentlich länger in der Stadt war. Im Philipperbrief bedankt er sich für Geld, was er bekommen hat, von den Philippern, während er in der Stadt Thessalonik war. Und er muss ja mindestens so lange da gewesen sein, bis das Geld ihm nachgekommen ist. Und wahrscheinlich hat er sogar mehrfach Geld bekommen. In den Briefen, die er dann später an die Thessalonicher schreibt, erfahren wir auch, dass er in der Stadt selber gearbeitet hat für sein eigenes Einkommen, für seinen eigenen Lebensunterhalt und dass er in seinem Beruf richtig tätig war. Also es muss schon eine Weile gedauert haben, bis er sich dort angesiedelt hat. Und was auch erstaunlich ist, wenn wir den Thessalonicher Brief lesen, gleich am Anfang, 1 Vers 9, kann man raussehen, die meisten Gläubigen, die zum Glauben gefunden haben, in der Gemeinde waren Heiden, es waren keine Juden. Also ich bin mir sicher, nach der Arbeit in der Synagoge, die wir hier lesen, hat er noch wesentlich mehr Arbeit auch unter den Heiden gemacht. Paulus ist für uns ein großes Vorbild in seiner Verkündigung, in seinem Dienst und deswegen finde ich es gerade interessant zu schauen, wie predigt er oder was macht er, was ist der Inhalt seiner Predigt, was sagt er, wenn er in eine neue Stadt kommt. Wir lesen hier, dass er ihnen aufgrund der Schriften alles erklärt und erläutert hat. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. So kann er auch die Leute erreichen. Sie kennen das Alte Testament, er kennt es gut und er nimmt immer das Alte Testament zur Grundlage, wenn er in der Synagoge redet. Und dann hat er eine ganz einfache Methode. Er erklärt den Messias aus dem Alten Testament heraus. Er zeigt, dass der Messias leiden muss, dass er wieder auferstehen muss, dass er verherrlicht wird. Und gleichzeitig erzählt er von einer Person, die er erlebt hat oder die er gekannt hat und von der von anderen Menschen erfahren hat, nämlich von der Person Jesus. Er erzählt, wer Jesus war. Vielleicht hat er von seiner Kindheit her angefangen, hat erzählt, wie Jesus gewirkt hat und dann auch, wie Jesus selber leiden musste, gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und so setzt er die beiden gleich. Den Messias aus dem Alten Testament, den er den Juden deutlich macht, und dann sagt er, und Jesus ist dieser Messias. Das heißt hier, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus in Vers 3. Er zeigt eine Verheißung aus dem Alten Testament und die Erfüllung in dieser Zeit, in der sie gerade gelebt haben. Ich denke, das ist für uns, wenn wir predigen, wenn wir mit Menschen über den Glauben sprechen, ein guter Anhaltspunkt. Das Wichtige an unserer Verkündigung, immer wenn wir was zu sagen haben, dann nur, weil es aus der Bibel kommt, weil die Bibel unsere Grundlage ist, so wie es auch Paulus gemacht hat. Das Wichtigste für unsere Verkündigung ist, dass wir Jesus als Zentrum haben. Wenn wir über den Glauben sprechen, dann ist es nicht eine Religion oder irgendwelche Praktiken, die wichtig sind, sondern dann geht es um Jesus. Das ist, was ein Christ ausmacht. Er lebt mit Jesus. Und ich glaube, auf Verheißungen und deren Erfüllung zu sprechen, ist auch eine gute Methode, um die Menschen am Herz zu packen, weil jeder Mensch hat irgendwelche Erwartungen, irgendwelche Wünsche, er hat Sehnsüchte, die erfüllt werden müssen und die Bibel und gerade über Jesus haben wir die Verheißung, dass all das erfüllt wird. Wahrscheinlich ist das eine gute Methode, um die Menschen zu packen, die Neugier zu packen. Und so hat er dann also in der Synagoge 3 Wochen lang, jeweils am Sabbat, von Jesus erzählt. Welche Reaktion gibt es auf das Wort Gottes? Darum soll es heute gehen. Und die erste Reaktion sehen wir schon in Vers 4. Etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an. auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige von den vornehmsten Frauen. Also wir sehen ungefähr drei verschiedene Gruppen. Es ist nicht ganz klar, was mit gottesfürchtigen Griechen gemeint ist, weil das eine Wiederholung ist. Wir sehen hier zum einen, es gibt einige Juden, wenige, aber es sind einige, die lassen sich überzeugen und schließen sich Paulus und Silas an. Dann gibt es diese gottesfürchtigen Griechen, das war eine ganze Menge in Thessalonich. Und, was ganz auffällig ist, es werden auch extra Frauen erwähnt, vornehme Frauen. Ich werde darauf später noch näher eingehen. Also es gibt Leute, die reagieren auf die Verkündigung. Sie schließen sich den beiden an. Aber das ist nicht das Einzige, was passiert. Was noch viel deutlicher passiert, ist der Widerstand, den die beiden erleben, den wir in Vers 5 bis 9 sehen. Und ich möchte das auch gerne nochmal vorlesen. Die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf, brachten die Stadt in Aufruhr. Sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, also Paulus und Silas, vor, die Volksmenge zu führen. Und dann haben sie nicht gefunden. Sie schleppten den Jason und die Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, diese Leute machen einen Aufstand. Sie bringen die ganze Welt durcheinander und jetzt sind sie auch hier. Und der Jason ist ihr Gastgeber, der hat sie aufgenommen. Sie handeln alle gegen die Verordnung des Kaisers, heißt es, weil sie verkünden, dass Jesus ein König ist. Und das bringt dann die Menge und die Stadtobersten, diese Regierung der Stadt, so in Aufregung, dass sie den Jason und die übrigen nur noch gegen eine Bürgschaft freilassen können. Diese Juden, die nicht glauben wollten, die waren mit in der Synagoge. Das waren die, die genauso die Predigt gehört haben, wie die Juden, die sich bekehrt haben. Aber sie waren voll Neid. Sie konnten nicht sehen, dass ihre Gemeinde plötzlich sich jemand anders angeschlossen hat, einem anderen Lehrer oder anderen Lehrern. Von Neid erfüllt wollten sie dagegen vorgehen. Und dann haben sie gedacht, was machen wir? Wir Juden sind ein bisschen wenig in der Stadt. Na, dann gehen wir auf den Marktplatz. Da gibt's welche, die lungern rum, die haben nichts zu tun, weil sonst würden sie tagsüber nicht auf dem Marktplatz hängen. Und diese Leute waren meistens leicht zu gewinnen für einen Aufstand. Also sie waren nur auf Ärger aus. Dann haben sie die Leute motiviert, einen Aufstand, eine Aufruhr in der Stadt zu machen. Und da ging es richtig zur Sache. Und dann haben sie den Paulus und den Silas gesucht und sie wussten, dass sie beim Jason im Haus untergekommen sind und wollten die gerne vor den Stadtrat schleppen und konnten sie nicht finden. Aber was bleibt ihnen anders übrig, als den Jason zu packen? Irgendwas müssen sie ja tun. Also ziehen sie den Jason und andere Gläubige vor die Stadtverwaltung. Und jetzt kommt der Vorwurf, den sie ihnen machen. Der Vorwurf lautet Hochverrat. Diese Leute verkündigen, dass es einen anderen König gibt, dem wir gehorchen sollen. Der heißt Jesus. Und wer das behauptet hat, es gibt einen anderen König, der hat sich des Hochverrats schuldig gemacht. Weil der Kaiser, das war der einzige, dem man gehorchen musste. Der Kaiser von Rom. Es ging dann so weit, dass es zu dieser Bürgschaft kam. Das ist eigentlich ganz interessant. Ich habe überlegt und nachgelesen, wie kann man sich so eine Bürgschaft vorstellen. Was ich herausgefunden habe, es ist eigentlich eine übliche Strafe, die damals verhängt wurde, vor allem wenn es um Aufrührer ging. Jemand, der einen Aufstand im Volk verursacht hatte. Da hat dann die Leitung jemanden zur Rechenschaft gezogen, in dem Fall hier den Jason als Gastgeber. Wahrscheinlich haben die gesehen, aha, der Paulus und der Silas wohnen bei denen im Haus. Sie sind schon direkt Angehörige des Hauses, so haben sie sie gesehen. Und deshalb muss der Jason, der Vater des Hauses, für sie Rechenschaft abgeben. Und das Bürge bedeutet, dass sie zum einen Strafe zahlen mussten, zum anderen aber auch versichern mussten, dass diese Unruhestifter die Stadt verlassen und nicht wieder zurückkommen. Ansonsten wird die Strafe, also dieses Bürge kann man nicht mehr zurückbekommen und die Strafe wird verschärft, wenn die Unruhestifter wieder zurückkommen würden. Und wenn wir den ersten Thessalonicher Brief lesen, dann liest man, wie Paulus tief traurig darüber ist, dass er es nie wieder zurück nach Thessalonich geschafft hat. Und wahrscheinlich ist das ein Grund, diese Bürgschaft, die abgegeben werden musste, war ein schlauer Plan der Stadtleitung, um den Paulus von der Stadt fernzuhalten. Was passiert mit den Missionaren, nachdem Jason gerade so freikommt? Sie müssen fliehen. Mitten in der Nacht heißt es, das ist dann schon im Vers 10, den wir noch nicht gelesen haben, die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, das ist dann die nächste Stadt, in der es weitergeht. Mich erstaunt das. Ich habe nochmal nachgelesen, in Apostelgeschichte 16 erfahren wir, wie Paulus und Silas unterwegs sind und ihnen der Weg, den sie eigentlich gehen wollten, immer wieder verwehrt wird. Das heißt, der Heilige Geist hat es nicht zugelassen. Es gibt einen neuen Auftrag für sie. Und dann in einer Nacht hat Paulus eine Vision. Da träumt er, wie jemand sagt, komm herüber zu uns nach Mazedonien, in das Gebiet. Und dann sagen sie darauf, in Apostelgeschichte 16, der Vers 10, da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren uns sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Ein eindeutiger Ruf Gottes. Sie gehen nach Mazedonien, kommen in die Stadt Thessalonich und was passiert? Sie müssen in der Nacht fliehen, weil es wahrscheinlich sogar um ihr Leben ging. Ich habe mich gefragt, ist das ein würdiges Ende für die Evangelisation in Thessalonich? Hat man sich das so vorgestellt? Gottes Auftrag in der Stadt. Der Neid der anderen Juden hat den Auftrag sehr stark verletzt oder steht ihm im Weg. Ich habe mich gefragt, wie kann es sein mit Neid bei uns in der Gemeinde oder in Gemeinden allgemein? Welche Fälle gibt es, wo man neidisch sein kann? Da ist vielleicht jemand, der setzt sich gerne in der Gemeinde ein. Man sieht ihn bei vielen Aufgaben, in vielen Bereichen. Und dann denkt sich jemand anders, ach, die ist immer mit dabei. Man sieht sie immer wieder, sie macht überall mit. Das kann doch nicht sein, dass sie überall mitmischen will. Vielleicht ist da ein Neid da. Oder da kommt jemand und sagt, ach, es gibt den anderen, der einfach bessere Andachten hält als ich. Wenn der den Hauskreis leitet oder die Jugend, sind mehr Leute da. Oder wenn er die Predigt macht, scheinen die Leute wacher zu sein und mehr mitzunehmen. Oder ich könnte mir auch vorstellen, es gibt welche, die sagen, wenn diesen Mann oder diese Frau wird viel mehr respektiert als ich. Die Leute schätzen den, die Gemeinde schätzt diese Person viel mehr als mich. So glaube ich, gibt es verschiedene Fälle, wo es Neid geben kann unter uns, in unserer Gemeinde. Und ich habe dann mal einfach nach Neid suchen lassen, über den Computer die Bibel nach Neid durchsuchen lassen und da bin ich auf Jakobus 3, Vers 14 gestoßen und die nächsten Verse. Das ist eigentlich ein hartes Wort, was gesprochen wird über Leute, die neidisch sind. Hier geht es darum, um die Weisheit von Gott und dann setzt es im Vers 14 ein, Jakobus 3, 14. Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigem Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein. Denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern, und jetzt wird's hart, sie sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Der Neid ist es, der die Gemeinde lähmt und nicht nur lähmt, sondern der sie zerstört. Und so wie es hier gesagt wird, kann ich sagen, der Teufel benutzt Neid, um die Gemeinde zu zerstören. Ich habe dann überlegt, was kann man denn machen, wenn ich jetzt merke, ich bin neidisch. Ich bin neidisch auf jemanden in der Gemeinde, für das, was er oder sie macht oder wie man ihn erlebt. Wahrscheinlich ist es wie mit jeder anderen Sünde auch, sie muss bekannt werden. Wir müssen den Neid bekennen. Ich denke, es wäre am sinnvollsten, zu der betreffenden Person hinzugehen, weil es ja auch eine Sünde gegen die Person ist, um mit ihr darüber zu sprechen. Es ist bestimmt eine große Überwindung, vielleicht noch mehr, als wie ich es vorher erzählt habe, wenn man was ansprechen muss oder ähnlich, dann gehe ich hin und sage, ich beneide dich, weil du so und so bist. Man versucht es zusammen zu klären und darüber zu reden. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es ein ehrliches Gespräch ist, in Liebe zueinander, wie wir als Geschwister ja sein sollen, dass es ein gutes Gespräch werden kann. Man kann den anderen besser kennenlernen, man kann sich entschuldigen für das, was man unterstellt hat und man kann auch Vergebung gegenseitig sich zusprechen. Ich glaube, so ein Gespräch kann uns weiterhelfen, unserem eigenen Leben, also für den, der neidisch ist, es zu überwinden und im Glauben weiterzuwachsen, aber auch für den anderen sensibel zu sein für Menschen, die neidisch sind. Wenn wir zurückschauen auf Paulus und Silas, wir haben erlebt, dass sie in Philippi schon größte Misshandlungen erlebt haben, die größten Schwierigkeiten. Sie waren im Gefängnis, wurden geschlagen und jetzt wieder, sie verkündigen und dann gibt es einige, die sie vertreiben. Mit einer List, einer politischen List werden sie vertrieben und können nicht wieder zurück in die Stadt. Mich erstaunt es. Welche Motivation hat Paulus weiterzumachen? Er kommt von Philippi nach Thessalonich und dann geht er gleich wieder in die Synagoge und macht weiter, obwohl er gerade vorher das alles erlebt hat. Und auch gleich werden wir sehen, er kommt von Thessalonich nach Beröa in die nächste Stadt und macht wieder weiter. Welche Motivation kann ihn so treiben, dass er so unerschrocken weitermacht. Kurz nachdem er aus Thessalonich weg musste, hat er einen Brief an die Thessalonicher geschrieben, beziehungsweise zwei Briefe, den ersten und den zweiten Thessalonicher Brief, wir kennen die ja, da kann man nachlesen. Im ersten Thessalonicher Brief in Kapitel 2, da schreibt er, woher seine Motivation kommt, warum er so gehandelt hat, der Paulus. Er schreibt hier: Ihr wisst selbst, liebe Freunde, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich war. Euch ist bekannt, wie wir in Philippi misshandelt wurden, bevor wir zu euch kamen, und wie sehr wir dort gelitten haben. Doch unser Gott gab uns den Mut, euch frei und offen seine Botschaft zu verkünden. Trotz aller Gegenwehr, die wir erlebten. Und jetzt kommt ein interessantes Argument. Daran könnt ihr sehen, dass unsere Verkündigung keiner Täuschung entspringt und wir nicht aus schlechten Motiven oder in betrügerischer Absicht predigten. Denn wir reden, jetzt kommt's, weil Gott uns ausgewählt und die Verkündigung zur Botschaft, die Verkündigung der Botschaft anvertraut hat. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Also hier sehen wir den Paulus. Warum kann er so motiviert weiterarbeiten, obwohl er so viele Rückschläge erlebt? Er wusste, was sein Auftrag ist. Das heißt hier, Gott hat ihn ausgewählt für diese Verkündigung. Wir wissen es, es ist sein Auftrag, der Heidenapostel zu sein. Und er weiß, es geht nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern er will Gott gefallen, von dem er den Auftrag hat. Darauf richtet er seinen Sinn aus. Und was mich besonders ermutigt, in Vers 2 heißt es, Gott gab uns den Mut, frei und offen zu reden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er Angst hatte, in die nächste Stadt zu kommen und vielleicht das Gleiche zu erleben wie in Philippi. Und dann heißt es, Gott hat uns den Mut gegeben. Weißt du, was dein Auftrag ist? Was ist dein Auftrag hier in der Gemeinde? Und was ist dein Auftrag für das Reich Gottes allgemein? Nicht jeder wird wie Paulus und Silas ein Missionar sein, der in ein fremdes Land geht. Einige von uns tun es und sind schon weg. Und trotzdem, jeder Christ, jeder von uns ist ein Licht in der Welt. Wir sind es einfach, das ist so gesagt. Weil wir glauben, sind wir Licht in der Welt. Und wir dürfen Jesus bezeugen. Und ihr könnt euch trotzdem gewiss sein, weil wir das sind, werden wir auch Gegenwehr erleben. Und ich frage mich, wenn wir sie erleben, wenn wir den Widerstand erleben, bleiben wir dann auch so fest stehen, wie es der Paulus gemacht hat? Was könnte dein spezieller Auftrag sein? Vielleicht was Kürzeres, ein Dienst in der Gemeinde, was Längerfristiges, eine Verantwortung, die man über längere Zeit übernimmt? An welchen Platz hat Gott dich gestellt? Arbeitest du in einem Hauskreis mit, vielleicht im Gottesdienstablauf, im Hintergrund der Gemeinde, wenn es um Organisation geht, wenn es um die Versorgung geht, Reinigung, was es alles gibt? Gibt es vielleicht noch einen Platz in der Gemeinde, wo Gott dich hinstellen will und du bist noch gar nicht so weit, dass du gerade auf der Suche bist, was ist denn mein Platz in der Gemeinde? Ich glaube, da kann man gut überlegen, wie hat Gott mich begabt, welche Fähigkeiten hat er mir gegeben? Man kann auch andere fragen, was seht ihr in mir, was denkt ihr über mich? Und man kann nachfragen, welche Aufgaben gibt es denn noch, wo kann ich mich einbringen? Und so kann man seinen Platz finden, auch seinen Auftrag in der Gemeinde. Und Gott gibt dazu, was nötig ist. Also wenn wir in seinem Auftrag arbeiten, dann gibt er, was wir brauchen. So wie er dem Paulus den Mut gegeben hat, weiterzumachen. Paulus und Silas verlassen nun Thessalonich, mitten in der Nacht, fliehen in die Stadt Berea. Die ist ungefähr 60 Kilometer entfernt. Ich lese euch die Verse 10 bis 15 vor. Da erfahren wir, was in Berea passiert. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und stachelten die Volksmenge auf. Daraufhin sandten die Brüder den Paulus sogleich fort, damit er bis zum Meer hinziehe, Silas und Timotheus aber blieben dort zurück. Die nun, welche Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Und nachdem sie den Auftrag an Silas und Timotheus empfangen hatten, dass sie so schnell wie möglich zu ihm kommen sollten, zogen sie wieder zurück. Jetzt gehen die wieder in die Synagoge. Als ob nichts gewesen wäre. Gerade sind sie auf der Flucht, kommen vielleicht am Morgengrauen an oder am nächsten Tag, ich weiß nicht, wie lange man da gebraucht hat. Und dann gehen sie wieder in die Synagoge. Als ob nichts gewesen wäre. Sie lassen sich in ihrem Auftrag nicht verunsichern. Ich habe mir überlegt, bin ich leicht verunsichert, wenn ich merke, es läuft nicht so geschmiert. Die Gemeindegründung in Tittmoning soll vorangehen. Wir sind so dankbar für das Haus, das Bäckerhaus, wo wir reingehen können. Aber wir sind schon seit längerem jetzt auf der Suche nach einem größeren Haus. Und werden dann Zweifel wach. Wir finden kein Haus. Vielleicht ist es ja noch nicht die richtige Zeit. Oder vielleicht will Gott noch gar keine Gemeinde in Tittmoning. Oder es ist einfach, wir müssen dranbleiben. Es gibt einen Widerstand, aber es ist ja ganz normal. Der Widerstand gehört dazu. In Beröa sehen wir plötzlich in der Synagoge eine ganz andere Reaktion, als wir das vorher in Thessalonich gesehen haben. Die Hörer, heißt es, waren offen und bereit für das Wort Gottes. Und was mir besonders gefällt, das heißt, sie forschten, ob es sich wirklich so verhält, wie der Paulus das vorher erzählt hat. Also er wird ähnlich vorgegangen sein, er hat wieder das Alte Testament erklärt, über Jesus erzählt und will das Ganze zusammenbringen. Und dann sind hier die Juden in der Synagoge und sagen, das will ich nachforschen, lass mich mal lesen. Und dann überprüfen die, ob es wirklich so ist. Und sie haben sich täglich mit Paulus getroffen, um zu diskutieren, um nachzuprüfen. Mir gefällt es, wie Paulus hier den Umgang mit Gottes Wort vorlebt, wie er zeigt, wie man mit Gottes Wort umgehen kann. Er hat sich den kritischen Fragen gestellt. Wir sehen ja den Unterschied. Täglich haben sie jetzt plötzlich darüber gesprochen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er seine Argumente erneut darlegen muss, dass sie fragen, ist es wirklich so, wollen nochmal querdenken. Und er muss sich den kritischen Fragen stellen. Er lässt sich überprüfen. Und ich denke, er ermutigt sogar die Juden, weil sonst würde er nicht täglich kommen und sich bereit erklären, das täglich zu machen. Was mich erstaunt, die Schrift hält es aus, hinterfragt zu werden. Paulus muss keine vorschnellen Antworten geben oder sagen, ah, lass die Diskussion weg, es ist so, fertig, sondern er akzeptiert es und er fordert es heraus, dass die Fragen gestellt werden. Wer sich auf so eine Diskussion einlässt, muss sich auch selber auskennen, das ist klar. Also Paulus war bestimmt sehr bewandert im Alten Testament, er kannte sich aus. Ich glaube, wenn wir so frei sein wollen, uns den kritischen Fragen zu stellen, dann müssen wir uns auch auskennen. Dann müssen wir uns mit der Bibel beschäftigen. Und was passiert in Beröa, nachdem sie lange geforscht haben, mit Paulus diskutiert haben? Da heißt es, viele Juden bekehren sich. Und nicht wenige von den angesehenen griechischen Frauen und Männern. Wenn man das vergleicht, vorher in Thessalonich, da waren es wenige Juden, jetzt sind es viele Juden. In Thessalonich wurden sie überzeugt, heißt es, also sie wurden überzeugt und hier heißt es, sie nahmen das Wort bereitwillig auf. Da war die Einstellung ganz eine andere. Und beide Male wird erwähnt von der großen Menge Griechen und angesehene Frauen in Thessalonich und nicht wenige Frauen und Griechen wird hier in Beröa erklärt. Was ganz erstaunlich ist für die Zeit damals, dass hier die Frauen vorher genannt werden. In der Aufzählung die Frau vor den Männern zu nennen, ist schon sehr gewagt und ungewohnt. Ich frage mich, warum Lukas, wenn er die Apostelgeschichte schreibt, hier an beiden Stellen betont, dass angesehene Frauen zum Glauben kommen. Warum macht er das? Was ich herausgefunden habe, in Mazedonien, in diesem Gebiet, hatten die Frauen einen größeren gesellschaftlichen Einfluss, als es im umliegenden Ländern oder im umliegenden Gebiet gewöhnlich war. Und was die Frauen gemacht haben, vor allem die angesehenen Frauen, das ist, bedeutet, dass sie Frauen von angesehenen Männern waren, von hohen Männern, politisch hohen Männern, also die First Ladies, die konnten Schutzherrinnen von Synagogen oder von Gemeinden werden. Das ist ganz eigenartig, also die Frau, die so nicht viel Ansehen genießt, wird eine Schutzherrin von der Synagoge und hat dann mehr Ansehen, mehr als es sonst möglich gewesen wäre. Das heißt sogar, dass sie oft verehrt wurden, weil sie sich um die Synagoge oder um eine Gemeinde gekümmert haben. Und ich kann mir gut vorstellen, warum wir hier von den Frauen erfahren ist, es waren hochgestellte Frauen, die haben sich bekehrt und wahrscheinlich waren das dann wiederum Schlüsselfiguren, um das Evangelium in der Stadt weiter zu verbreiten. Ich denke, auch in unserer Gemeindearbeit hier, in der Gemeindegründung in Tittmoning, ist es wichtig, die Schlüsselfiguren anzupacken. Ja, wir können dafür beten, dass wichtige Personen sich bekehren. Man nennt es in Gemeindearbeit Networking, also ein Netzwerk erstellen. Wir verknüpfen Leute, die miteinander zu tun haben. Wir schauen, wer sind die Einflussreichen in der Stadt, wer sind vielleicht die Drahtzieher in der Nachbarschaft, bei denen immer alles Informationen laufen. Und wir können gezielt für solche Leute beten, dass sie sich bekehren. Weil ich glaube, wenn das Evangelium da einschlägt, verbreitet sich es schneller, weil sie die zentralen Personen sind in der Gesellschaft. Und in Beröa sieht es soweit ganz gut aus. Noch besser als in Thessaloniki. Viel mehr bekehren sich und sie haben ein viel offeneres Gehör für Gottes Wort. Aber dann kommt wieder der Widerstand. Jetzt kommen schon wieder die Juden. Und zwar die aus Thessaloniki. Also nicht aus Beröa selbst, sondern die in Thessaloniki haben erfahren, jetzt macht der Paulus schon wieder weiter. Und dann ziehen die los und machen das Gleiche wie vorher in ihrer eigenen Stadt. Sie machen einen Aufruhr. Und normalerweise hätten die gar keine rechtliche Grundlage, in einer anderen Stadt sowas zu tun. Aber wer fragt schon nach? Wenn der Pöbel aufgebracht ist, wenn das Volk einen Aufruhr anstaltet, will keiner mehr nachfragen, woher das kommt. Was mir auffällt, Paulus muss diesmal sofort fliehen. Also die Brüder warten nicht lange, die schicken ihn sofort weg. Bis nach Athen, es war eine lange Reise. Und sie haben ihn sogar begleitet, also sie hat ihm Schutz gegeben auf der Reise. Interessant ist, in der Geschichte des Christentums immer dann, wenn Christen verfolgt werden, um das Christentum zu unterdrücken, explodiert es eigentlich nur. Verfolgung ist immer Ausbreitung. Sie müssen fliehen und da, wo sie sich niederlassen, machen sie ganz normal weiter. Das Evangelium breitet sich aus. So sehen wir es dann auch in den nächsten Predigen. Es geht jetzt weiter nach Athen. Wir hören jetzt hier noch von den Mitarbeitern Silas und Timotheus. Von dem haben wir bisher eigentlich noch gar nichts erfahren. Der ist zum Paulus und zum Silas dazugestoßen, entweder auf der Reise nach Beröa oder erst in der Stadt. Und die bleiben so lange in Beröa. Wahrscheinlich kümmern sie sich um die gerade frisch entstandene Gemeinde. Der Timotheus, der ist schon in Apostelgeschichte 16 zum ersten Mal bekannt geworden. Und der, das ist ganz interessant, er wird später nochmal wichtig, weil Paulus schickt ihn von Athen aus dann wieder nach Thessaloniki. Wenn man genau liest, in Thessaloniki war der Timotheus gar nicht dabei. Das heißt, die kennen ihn dort noch nicht. Und dann schickt der Paulus gerade den Timotheus jetzt in die Gemeinde nach Thessaloniki. In dem ersten Thessalonicher Brief können wir ein bisschen was dazu lesen. Da heißt es, wir schicken Timotheus zu euch. Er ist unser Mitstreiter, also er wird vorgestellt, Mitstreiter für Gott und unser Bruder in der Verbreitung der guten Botschaft von Christus. Wir schicken ihn jetzt zu euch, um euch zu stärken und im Glauben zu ermutigen und euch davor zu bewahren, durch die Schwierigkeiten, die ihr durchmachen musstet, verunsichert zu werden. Also sie haben noch so ein Ass im Ärmel, der Timotheus ist noch nicht bekannt, den schicken wir jetzt dahin, der stärkt die Gemeinde. Ich denke, das ist eine schöne Strategie. Der Paulus, der war auch nicht blöd, der hat hier einen, der noch nicht bekannt war, den sendet er aus. Ich denke auch, wenn wir Gemeindearbeit machen, können wir uns eine Strategie überlegen. Wir können taktisch klug sein. Wir können überlegen, was ist der beste Weg, eine Gemeinde zu gründen? Wen schicke ich wohin? Welche Kontakte knüpfe ich? Wie helfen wir uns als Gemeinden gegenseitig? Auch eine Ermutigung. Gerade diese Ermutigung gefällt mir besonders, weil wenn man weiterliest im ersten Thessalonicher Brief, schreibt Paulus, wie Timotheus wieder zurückgekommen ist, mit einer erfreulichen Nachricht. Ja, also er berichtet, wie der Glaube gewachsen ist, wie die Gemeinde sich gut entwickelt hat. Und dann sagt Paulus, in unseren Kämpfen und Schwierigkeiten hat es uns sehr getröstet, liebe Freunde in Thessalonich, dass ihr im Glauben festgeblieben seid. Durch euer Festhalten am Glauben werden wir gestärkt. Wie können wir Gott nur für euch danken? Ihr schenkt uns so viel Grund, voll Freude vor Gott zu kommen. Hier, sie haben den Timotheus eigentlich ausgeschickt, um der anderen Gemeinde zu dienen. Jetzt kommt er zurück und plötzlich ist die Gemeinde wieder die, die den Paulus in seinem Auftrag ermutigt. Genauso sollte es bei uns auch sein. Wenn wir mehrere Gemeinden kennen, wenn wir sehen, wo Gott überall am Arbeiten ist, dann kann es das ermutigen und weiterhelfen. Wenn wir hier gerade die beiden Städte uns ansehen, wie hat Paulus gehandelt in Thessaloniki, wie hat er gehandelt in Beröa, dann glaube ich, können wir folgende Sachen lernen. Ganz einfach, wer für Gott unterwegs ist, wer sich für Gott einsetzt, der wird Widerstand erleben. Es geht nicht ohne. Jesus hat es genauso vorhergesagt und es wird uns auch so gehen. Das ist ganz normal, aber es ist kein Grund, uns von unserem Auftrag abzubringen. Gott hat uns beauftragt Er gibt uns den Mut, die Kraft, auch die Fähigkeit, und es geht um seine Sache. Das ist, was mich immer besonders ermutigt. Ich will ja nicht was für mich selber aufbauen, sondern ich arbeite ja für Gott. Es ist ja in seinem Interesse, dass es Gemeinden gibt. Also wir werden Widerstand erleben und brauchen uns davor nicht zu fürchten. Was auch wichtig ist, unsere Arbeit, die wir tun, soll auf Gottes Wort gegründet sein. Wir haben ein Fundament, das kann jeder nachprüfen, das kann man jedem geben und darauf können wir bauen. Was mich besonders fasziniert, wir müssen die Bibel nicht schützen vor irgendwelchen kritischen Fragen. Sie hält auf jeden Fall stand. Nur wir müssen uns gut darin auskennen, damit wir auch wissen, wie wir mit ihr umgehen. Aber die Bibel hält stand. Sie ist eine gute Grundlage. Und was mich besonders beschäftigt hat, oder auch so zu sehen, wie der Neid die Gemeinde zerstören kann. Neid, weil jemand anders mehr Anhänger hat, weil er beliebter ist. Das kann die Gemeinde lähmen, vielleicht sogar zerstören. Also wann immer uns das auffällt, müssen wir uns darum kümmern. Wir können das nicht sagen, naja, das lassen wir mal nebenbei, sondern das ist ja was uns im Innersten beschäftigt. Deswegen müssen wir Neid aus der Welt schaffen, wo immer er uns trifft. Und was ein gutes Mittel gegen den Neid ist, ist die Freude. Wenn was gut läuft, wenn wir sehen, jemand hat Erfolg in dem Sinn, dann dürfen wir uns darüber freuen, weil es um Gottes Sache geht.